wenn es um Leadership geht, das Wichtigste, was man tun können muss, ist Entscheidungen treffen. Mhm. Du kriegst deine nächste Promotion oder den nächsten super coolen Job nicht, indem du deinen Job machst und richtig gut machst, sondern dass du zeigst, dass du viel mehr drauf hast. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Podcasts IT Girls Talk. Ich kann noch gar nicht glauben, dass es jetzt endlich losgeht. Ich bin Lena, Gründerin von IT Girls. Die eine oder andere kennt mich vielleicht auch schon. Und ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid. Denn in diesem Podcast wollen wir gemeinsam mit euch auf eine Reise durch die Tech-Welt gehen und stellen euch dafür jede Woche inspirierende Frauen vor, die schon Großes in der IT bewirken. Heute legen wir gemeinsam den Grundstein für viele spannende Gespräche und Geschichten, die euch zeigen sollen, dass es nicht nur viele Wege nach Rom, sondern auch viele Wege in die Tech-Welt gibt. Wir präsentieren euch ab jetzt jede Woche eine neue Folge mit einem spannenden Gast, die uns ihren Weg beschreibt und erlangen so tiefe Einblicke in die unfassbar spannende Welt der IT. Aber bevor wir starten, möchte ich noch einen ganz besonderen Dank an unsere Sponsoren und Unterstützer aussprechen. Nämlich gesponsert wird der Podcast von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Und wir werden unterstützt von den Podcast-ExpertInnen aus den Wakeword Studios. Wenn dir diese Folge gefällt, abonniere den Podcast, damit du keine der Folgen verpasst. Und lass uns auch gerne eine Bewertung da. Teil den Podcast auch gerne mit Freundinnen oder Kolleginnen, denn je mehr wir sind, desto größer wird unser Netzwerk von Tech-Enthusiastinnen und Vordenkerinnen. Jetzt aber genug von mir, los geht's! In der heutigen Folge sprechen wir mit Anna Kopp, IT Director bei Microsoft, wahrscheinlich eines der bekanntesten Tech-Unternehmen überhaupt. Wir sprechen mit ihr über ihren Weg zu Microsoft und wie sie es ohne Informatikstudium in die IT geschafft hat. Anna teilt wertvolle Einblicke in den Umgang mit künstlicher Intelligenz und wir sprechen über Kommunikation, wo ich auch noch einiges lernen durfte. In unserer Kategorie Code Your Career stellt Xise euch heute den Beruf der Woche vor. Aber beginnen wollen wir mit der Gründungsgeschichte von Microsoft, die ihr so, wie sie euch jetzt erzählt wird, bestimmt auch noch nicht gekannt habt.
Hi, ich bin Anna. Hier ist ein richtig starker Fact für euch. Wusstet ihr, dass Microsoft ohne Mary Gates, Bill Gates Mutter, vielleicht nie so groß geworden wäre? Sie hat damals den entscheidenden Kontakt zu IBM hergestellt und damit den Erfolg von Microsoft möglich gemacht.
Heute sprechen wir mit Anna Kopp, IT Director Deutschland und Niederlande bei Microsoft. Erstmal Anna, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr auch. Hi Lena.
Microsoft kennen wir ja alle, entweder als Betriebssystem oder durch Anwendungen wie Word und PowerPoint. Heute ist Microsoft ja aber auch einer der KI-Anbieter, nämlich durch ihre Partnerschaft mit OpenAI und dadurch mit ChatGPT. Deswegen wollen wir heute auch darüber sprechen, wie KI eigentlich unsere Arbeitswelt verändert. Aber bevor wir starten, wie bist du denn eigentlich zu Microsoft gekommen?
Eine lange Geschichte. Ich komme aus Schweden ursprünglich, muss man ja sagen. Also mein Akzent ist da schwedisch und war an der Uni, Universität Stockholm, habe ich International Business studiert. So ein bisschen besonders da war es, wir waren noch nicht EU-Mitglieder und wussten, dass wir 95 Mitglieder in der EU werden. Und dann hat die Universität gesagt, wir brauchen EU-fähige Leute. Mhm. Und haben dann ein privates Institut gegründet, das gab es 10 Jahre und danach haben die das beendet. Und da wurde ich nach Deutschland geschickt für eins der Semester. Und mir hat's gut gefallen hier und habe auch einen Mann kennengelernt und bin dann zurück, habe einen Job gesucht und einfach im Hotel erstmals gejobbt, um Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Weil das war nicht so wie heute im EU, wo ich von überall arbeiten kann. Und dann habe ich mich umgeschaut und bin so in der Computerbranche reingekommen bei einer Firma, die hießen Silicon Graphics. Und das war ein bisschen lustig damals, weil es gab kein Wikipedia, kein Internet, keine Webseiten, keine Search Engines. Ich konnte also nicht recherchieren. Und ich hatte so ein Bewerbungsgespräch und wusste nur irgendwas mit Silikon bei dieser Firma. Und bin dahin gefahren und ich habe gedacht, so Silikon wie in der Dusche, in den Ecken.
Ja.
Aber das war eben Silicon Graphics, also die waren damals ein Unix-Hersteller von Hardware und Software. Ja, und da sieht man, wie sehr die Welt sich geändert hat, weil ich wusste nicht so richtig überhaupt, was ich da, ich konnte mir nicht mal vorbereiten, aber ich habe dann den Job trotzdem bekommen und so bin ich da in der Computerbranche reingekommen und das war 92.
Und wie ist es dann weitergegangen und bist du dann auf Microsoft quasi gestoßen?
Ja, das war ja die Jahre, da war ich 4 Jahre. Danach ging ich zu einer Firma Sun Microsystems, sehr ähnlich, auch im Unix-Bereich. Auch um die Ecke damals, außerhalb München in Grasbrunn. Und dann bin ich rausgeschwenkt. So, Jahr 2000 waren ein paar spannende Karrierejahre, weil das war Year 2K, das ist, wo die ganze Dotcom-Boom kam. Also was wir heute auch so kennen, mit alles, was das Internet bietet, mit den ganzen Software as a Service und so weiter. Und dann habe ich ein paar Startups oder kleinere Firmen halt, so einen kurzen Stopp von weniger als 2 Jahre mal da, zwischen 2000 und 2004. Und das hat auch sehr geholfen, so Karrieresprung zu machen, weil oft ist so, bei großen Firmen haben Strukturen und kleine Firmen, da kann man so, ja, den Titel mehr oder weniger verhandeln. Ja, ich wäre gern Vice President. Okay, ja, immer gebrochen. Ganz spannend. Und habe da ein paar Karriereschritte gemacht in Management. Und dann 2004, aufgrund, was ich da alles mitgebracht habe, kam ein Headhunter auf mich zu und hat mich zu Microsoft geholt.
Du hast ja kein Informatik studiert, sondern bist über Umwege quasi in die IT gekommen. Ja. Was hat dir da geholfen? Welche Skills hast du mitgebracht? Oder sollte man vielleicht doch lieber Informatik studieren?
Nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Also ich bin als Quereinsteiger so reingekommen, ich hatte dann diese International Business School, das war so der Schritt, wo ich ins Ausland gekommen bin. Aber davor habe ich noch was gehabt. Zuerst wollte ich Ägyptologin werden und habe Ägyptologie an der Universität Ronneby studiert. Und nach einem Jahr gemerkt, war nicht mein Ding, weil es gab nur 3 Jobs für Ägyptologen, also in Schweden damals. Und sonst hätte ich nach Ägypten gehen müssen und da mit Pinsel in der Wüste. Und ich wollte mit Menschen was zu tun haben. Und als ich damals dann diesen ersten Job in Deutschland bekommen habe bei Silicon Graphics, das war ein Telesales-Job. Und ich wusste ja nichts von Computer. Aber da ging es ja eher um Kunden überzeugen, Kaltakquise. Es war die harte Schule, so Cold Calls, hunderte von Calls am Tag, versuchen Leute zu erreichen. Und das war was ganz Besonderes tatsächlich, weil das war, wir haben Bestandskunden angerufen, die einen Maintenance-Vertrag hatten, was abgelaufen ist, dann die haben das neueste Update nicht bekommen. Also war die Überzeugung, was ich machen musste, anrufen, sagen, Vertrag ist abgelaufen. Wenn du jetzt rückschließend abschließt, dann kriegst du das neue Betriebssystem umsonst, so ungefähr. Und diese Art von so, die Bestandskunden anrufen, ist einfacher als einfach Kaltakquise. Aber trotzdem, das war ja so Zusatzservices, wo Kunden gesagt haben, warum soll ich das kaufen? Ja, und ich kann ja dann nicht sagen, ja, wenn du das nicht tust, ist alles blöd. Weil dann hast du nicht die neueste Version und da kann alles irgendwie kaputt gehen. Das kann man ja nicht sagen als Argumentation, um zu sagen, wenn du es nicht hast, ist super blöd. Und man musste dann mit dem Wert von Software argumentieren. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, weil da waren einige Argumentationsketten und über die Zeit habe ich dann auch über die Produkte gelernt. Sprich, als Einstieg war das sehr spannend.
Ja, das glaube ich. Ist das auch so ein bisschen wie KI eigentlich heute auch, ne, dass man halt die Leute ja überzeugen muss, mitnehmen muss, ihnen es erklären muss, warum nutzen wir das, wie nutzt man es am besten?
Hier kommt das, was mir so aufgefallen ist, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, OpenAI, das war so Februar, gell? Jeder hat so, hast du schon? Und haben wir schon gewusst, was die meinten? Hast du schon mit OpenAI was gemacht? Und jeder hat so Hochzeitseinladen und sonst irgendwas gemacht, nur um es überhaupt auszuprobieren. Sprich, die Neugierde war sehr, sehr groß zu der Zeit und das fand ich ganz spannend. Aber dann hat man gesehen, dass wenn man wirklich damit produktiv sein möchte, dann muss man sich damit befassen. Und ich sage immer, AI ist super, tut genau, was ich sage, aber nicht immer, was ich meine. Ja, man schreibt was und dann kommt was zurück und man denkt, ja, stimmt, das ist genau, wonach ich gefragt habe, aber nicht, was ich meinte oder haben wollte. Also muss ich mich damit befassen, wie bringe ich meine Gedanken in Worte, so dass das genau das gibt, was ich auch tatsächlich brauche. Ich kann dir ein konkretes Beispiel, was vor ein paar Wochen passiert ist. Ich habe am Freitag habe ich gedacht, ich probiere jetzt und frage einfach AI, so, was habe ich versprochen zu versenden oder verschicken oder zu tun? So, weil ich wollte nochmal schauen, habe ich irgendwas irgendwo im Mailbox oder so, was ich gesagt, ja, ich schicke dir die PowerPoint oder ich komme auf dich zurück. Und habe das so gepromptet. Und dann habe ich alles, was ich versprochen habe, zu schicken, zu tun, zu machen, seit 2016. So, zurück.
Oh, ja. Das ist wahrscheinlich eine Menge.
Ja, und da habe ich schlechtes Gewissen gehabt. Also, oh mein Gott, alles das versprochen und so, habe ich das gemacht oder nicht, wusste ich ja jetzt nicht mehr. Aber das Interessante dabei, was hat gefehlt? Der Zeitrahmen. Dass ich sage, was habe ich diese Woche gesagt, dass ich tun werde oder schicken werde? Und das habe ich dann dazugefügt nochmal. Und dann habe ich so wirklich schön, ja, das schicken, das da kurz anrufen und so weiter. Ha, funktioniert. Aber so muss man selber ein bisschen drauf kommen und sich damit befassen und merken, wie man, ja, wie man denken muss, um damit umzugehen.
Ja, also mir hat das auch total geholfen. Also die ersten Prompts, die waren ja wirklich sehr, sehr ungenau. So, man hat irgendwie was ausprobiert. Und ich nutze ChatGPT auch jeden Tag, würde ich sagen. Und ja, man optimiert so seine Prompts. Umso mehr Infos, umso mehr Kontext, umso mehr, wie möchte man auch vielleicht den Output nachher haben. Wenn man das alles schon vorgibt, umso besser und effizienter werden dann die Antworten. Da habe ich auch schon echt einiges mitnehmen können. Hast du denn noch konkrete Tipps noch für unsere Zuhörerinnen, wie sie Gen AI für ihre Arbeitswelt nutzen können, genau, und wie es sie vielleicht auch verändert?
Also man muss ja zuerst den Einstieg finden. So, wo fange ich an? Das ist das Wichtigste. Wenn man es einmal gefunden hat, wo mache ich das, dann glaube ich, dann rollt es von alleine. Und wenn man sich selber beobachtet, so, wo bleibe ich hängen? Wo brauche ich viel Zeit? Ja, und bei vielen ist es schon, also da braucht man nicht mal ChatGPT, dann reicht's, wenn man einfach in Bing Search in der Environment einfach geht, recherchieren. Das ist meistens so, dass ich muss meine Informationen zusammensuchen, da habe ich mal was gesehen und da gab es was und ich hatte doch eine E-Mail von jemand und so dieses zu, bevor ich loslege zum Beispiel was zu generieren, also generative AI zu nutzen, muss ich ja mir Gedanken machen, damit ich überhaupt mein Prompt bauen kann, was ich überhaupt will. Und dafür muss ich recherchieren. Und da findet es immer gut einzusteigen, weil da kriegt man ganz anders. Also wenn man da eine Suche macht, kriegt man ganz andere Resultate zurück, als wie man das früher hatte. Oder ganz lange Texte lesen. Das ist, wo ich sehr viel Zeit selber spare, ist zusammenfassen.
Ja.
Ja, also dass ich einfach sage, wow, das ist aber ganz lang, dieses Dokument. Was ist für mich wichtig? Und ja, das kann ich ja nicht fragen. So, sag mir, was wichtig ist in dem Dokument. Was für mich wichtig ist, kann für jemand anderes sehr unwichtig sein. Zum Beispiel, wenn ich im Finance bin, dann will ich vielleicht wissen, was kostet es? Gibt es da irgendwelche so Kosten oder wie viel, was sind die Preise etc.? Und wenn ich in der Technik bin, dann möchte ich gerne wissen, da irgendwelche technologische Merkmale. Also muss ich dann genau definieren, so bitte zusammenfassen, was für mich wichtig ist rund um Finanzen, Technik oder allgemein oder ja, wie ich das brauche. Und das lernt man aber dann sehr, sehr schnell, wie man das da hat, so richtig effizient für sich selber nutzen kann. Und ja, was cool ist, eine Sache in unserem, wir haben ja Copilot heißt unser Produkt und da haben wir, das haben wir schnell gemerkt, man hat Lieblingsprompts. Und die können manchmal, wenn man den so richtig ausgefeilt hat, sind die recht lang. Und die will man ja nicht tippen jedes Mal.
Ja.
Dass ich da 5, 6 Zeilen tippe. Und am Anfang musste man die separat einfach in ein OneNote oder ein Sheet halten. Und wir sind sehr schnell drauf gekommen, ach, ich muss einfach meine Prompts bookmarken oder speichern. Damit die einfach so meine gespeicherten, den und dann läuft es von alleine. Das sind so Kleinigkeiten.
Ja, ich habe das jetzt für meine Masterarbeit zum Beispiel für die Recherche auch ganz, ganz viel genutzt. Ne? Die ganzen Papers, die man irgendwie lesen muss. Oder dann guckt man halt erstmal so, ist das überhaupt relevant für mich? So, dann gebe ich den Titel meiner Masterarbeit, noch eine kurze Beschreibung, gebe das Paper da rein und sage, ist das überhaupt wichtig für mich? Welche wichtigen Punkte stehen da drin, die für meine Masterarbeit relevant sind? Bevor ich halt, und wenn ChatGPT oder welches Tool auch immer dann gesagt hat, ist wichtig oder da sind die und die Punkte, dann habe ich erst das ganze Paper gelesen. Also auch das war für mich eine riesige Zeitersparnis. Oder für IT-Girls zum Beispiel, mir fällt es immer ganz schwer, so Beschreibungen für Social-Media-Posts oder so zu schreiben. Und ich mache dann erstmal einen ersten Entwurf mit ChatGPT und passe ihn dann natürlich noch an, weil auch da, ne, sind ja, klingt dann manchmal sehr generisch oder so, aber es gibt mir halt schon mal einen Anfang und dann kann ich es für uns anpassen. Das ist immer schon sehr, sehr schön. Also es gibt viele Beispiele. Man muss sich wahrscheinlich wirklich einfach ausprobieren, wo man seine Use Cases findet. Wie ist es denn bei dir? Also als IT-Director, was machst du? Wie waren deine Stationen bei Microsoft? Was verantwortest du jetzt? Vielleicht kannst du da noch was erzählen für die Zuhörerin.
Ist interessant, so IT-Director, das klingt ja super. Super technisch, aber ist es nicht mehr. Das ist eine Businessrolle. Mhm. Weil früher war das so, bei vielen großen Softwarefirmen habe ich oft gehört, da hat irgendwie Engineering, wie man sagt, also die Produkte bauen und programmieren, saßen und haben sich was ausgedacht. So große Innovation. Und dann wird es ausgerollt, wie das heißt, und dann nutzt es keiner. Mhm. Ja, dann fragen die, warum nutzt du mein tolles Produkt? Das ist ja so innovativ. Ja, aber ich brauch's nicht. Aber ist cool. Ja, aber es löst keine Probleme für mich. Und so haben nicht nur wir, sondern auch viele andere Tech-Firmen einfach entdeckt, um richtig gute Produkte zu bauen, muss man auf die User hören. Was braucht ihr? Was habt ihr für Probleme? Was klaut euch sehr viel Zeit? Und genau versuchen, diese Probleme zu lösen mit Technologie. Ja. Und so hat sich die ganze Welt gewandelt. Und das bedeutet, dass in IT heute als IT-Director, was ich tue, ist, ich höre auf Leute, ich teste, mache Pilotphasen. Ich muss mit Betriebsrat sehr viel sprechen. Das ist heute ein großer Teil von meiner Arbeit, weil man darf ja zum Beispiel in Firmen mit Betriebsrat, und es gibt über 100.000 Betriebsräte, also Firmen mit Betriebsrat in Deutschland, und alle DAX-Unternehmen haben mindestens eins. Ja, ich darf keine Software einführen, ohne Zustimmung vom Betriebsrat. Sprich, ich kann nicht einfach nur wild irgendwas einführen und sagen, jetzt fangen wir an, diese Software zu nutzen oder diese Applikation, sondern das muss zuerst geprüft werden, dass das auch also im Sinne der Mitarbeiterschutz auch angepasst ist. Und da wird es schon super spannend. Und deswegen hat es sehr viele mehr so End-User Experience, nennen wir uns. Also wir schauen, wie das wirklich die User Experience ist, viel mehr als nur sehr spannende Innovation, was vielleicht keiner nutzen wird, weil das ist heutzutage, das kann sich auch keiner leisten, einfach so zu experimentieren. Und so ist die Welt heute. Also Startups können sowas machen, die kommen auf Ideen und manchmal sind super gute Ideen und manchmal dann doch, ja, coole Idee, aber braucht keiner. Und das ist so, wie große Firmen jetzt mittlerweile Startups supporten und unterstützen und Hand in Hand arbeiten.
Eure User sind ja dann aber die Mitarbeitenden von Microsoft, richtig? Also ihr supportet quasi die Mitarbeitenden.
Genau, das ist total lustig, wenn ich andere IT-Directors, also CIO, CTO, CDOs treffe und sage, ja, ist Anna, die verantwortet IT bei Microsoft. Und dann holen die so richtig Luft, kann man sagen, so um irgendwie zu erklären irgendwas, was gerade nicht gut ist, nicht so. Me too, ja, kenne ich. und ich muss dann oft, deswegen erkläre ich oft, ich bin auch Kunde von Microsoft, so wie jeder andere IT bei einer Firma, die Microsoft im Einsatz hat.
Ja, weil ihr die Tools halt nutzt, ne?
Ja, genau, nur dass ich kann mir nicht aussuchen, was ich will, sondern ich muss dann und darf dann die Microsoft-Produkte immer nutzen. So, soweit die das tun, was wir brauchen, ja.
Genau, also ihr macht quasi die Support-Funktion, um alle Mitarbeitenden zu unterstützen. Ja, ja, okay, sehr spannend.
Und auch für Kunden vielleicht noch eine Sache, das ist ja. So, wir sagen wow our employees to wow our customers. Mhm. Dadurch, also deine Frage ist wirklich sehr spannend, weil jetzt, wenn man dann überlegt, bei einer Tech-Firma gegenüber vielleicht ein anderes Unternehmen, was ganz anders macht, unsere Mitarbeiter sind ja auch die Produkte, die wir jetzt im Einsatz haben, sind die auch zum Teil die Produktspezialisten. Also stell dir mal vor, du sitzt an der Support-Hotline, da arbeitest du und da ruft der Outlook-Solution-Specialist an und hat ein Problem mit Outlook. Ja, dann kannst du wahrscheinlich nicht, ja, hast du alle Updates installiert. Also damit kann man auch nicht anfangen, sondern man hat ein Publikum, was dann doch sehr technikaffin ist bei uns. Auch wenn die nicht unbedingt in eine technische Rolle arbeitet, weil wir alle Microsoft sind. Und deswegen ist, also ich habe also mein Publikum, die sind schon sehr anspruchsvoll. Die wollen, dass es funktioniert. Die wollen Effizienz. Und deswegen sagen wir gerade das, ja, wow, our employees to our customers. Wenn unsere Mitarbeiter sagen, ja, das ist cool, ich kann damit arbeiten, ich komme voran, ich bin effizient, dann wird das auch dann wirklich zum Produkt, was dann weiter zum Kunden geht. Sprich, wir testen alles sehr ausgiebig intern.
Voll spannend, dass ihr eigentlich eure eigene Testzielgruppe seid.
Genau. Ja,
sehr cool.
Genau so ist es.
Ja, spannend. Das hat man wirklich ja auch nicht so häufig, dass man irgendwie die eigene Zielgruppe im eigenen Unternehmen sitzen hat und da schon mal alles optimieren und ausnutzen kann, was man so an Wissen hat. Vielleicht auch nochmal, um da auf deinen Weg einzugehen, auch als Quereinsteigerin, die jetzt vielleicht eher International Business studiert hat. Wir haben ja auch super viel Kontakt mit Quereinsteigerinnen, Frauen, Mädels, die Bootcamps gemacht haben, die irgendwelche Kurse gemacht haben, die vielleicht aus dem Marketing, Personalbereich kommen und jetzt gerne irgendwie in die IT einsteigen wollen. Was wären so deine Tipps? Also wir haben häufig das Problem oder die Herausforderung, dass die Frauen sagen, ja, ich bewerbe mich dann auf eine Stelle, auch eine Juniorstelle zum Beispiel, und dann heißt es immer, ja, ich habe ja gar keine IT-Erfahrung. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man das Unternehmen überzeugen, trotzdem einen anzustellen, obwohl man halt vielleicht Quereinsteiger ist und noch ganz am Anfang steht?
Das ist wirklich die Kernfrage für heute, gell? Und so super spannend. Und gerade was ich ja tatsächlich geschafft habe, das ist so heute, musst du weniger alles wissen und können, aber wirklich zeigen, also wie kann ich darstellen, dass ich lernfähig bin. Und das kann man zum Beispiel bei mir, ich habe keine so klassische Werdegang, wo ich so vom Junior zum Senior zum Manager zum so in eine Sparte, sondern ich habe in Telesales angefangen für Software. Dann bin ich so Firmawechsel und bin in der Hardware gegangen. Dann bin ich nächste Firma Teamlead geworden. Dann war ich eine Weile als Trainer intern und als Produktmarketing, da habe ich auch ein bisschen supported, kam dann zu Microsoft und habe hier zuerst als Leiterin für EMEA Telesales, damals für den Mittelstand, so habe ich angefangen. Und durch ein Reorg musste ich da intern neue Rolle suchen. Dann bin ich beim MSN gelandet, Head of Services and Operations, und zwar für das alles, was so Advertising, Bing, Search, Homepage Takeovers, Pop-ups, ja, haben wir damals verkauft. Ja, das will ja keine mehr heute. Nee. Also das ist ganz Online-Werbung, was in den Produkten halt war. Und da habe ich das Team von Account Management und Sales Planners, hießen die, habe ich geleitet. Also ganz andere Produkte, ganz anderes Business. Dann habe ich, sag mal, da meinen damaligen Traumjob gefunden, gesehen. Die war eigentlich in UK gepostet, und zwar Kundenzufriedenheitslead für EMEA, also Customer Satisfaction Manager. Und zwar macht Microsoft so Umfragen an die Kunden, was ist gut, was ist nicht gut, wo sollen wir anpacken, um zu verbessern. Und das ist ein sehr analytischer Job eigentlich. Und ich wollte die unbedingt machen. Und als der dann kam, habe ich gesagt, das ist mein Job, was ganz anders. Ja. Und habe auch dargestellt innerhalb von 2 Wochen, dass ja, das ist mein Job. Und habe den auch bekommen und das 4 Jahre gemacht. Und dann wurde es schon wieder gereorgt und auf der internen Suche bin ich dann in der IT gelandet. Sprich, ich habe so einen Bauchladen. Also ich habe so Sales, Services, Operations, Product Management, Training. Alles, was ich nicht gemacht habe, ich war nie in HR und nie direkt in Marketing. Aber sonst so ziemlich durch viele Abteilungen. Und wenn ich das dann darstelle, dann sieht es ja nicht aus wie so eine Karriere. Aber man kann daraus herleiten, sie kann alles lernen. Was ganz anders machen, gelernt, richtig gut gemacht, die Erfahrungen zusammengesammelt für meinen Bauchladen und dann, ja, nach einigen Jahren da den nächsten Schritt zu machen. Sprich, sich damit zu befassen, so wie zeige ich, dass ich lernfähig bin? Ja. Welche Erfahrungen passen vielleicht einigermaßen dazu, was man braucht als Person, um diesen Job zu machen und nicht unbedingt nur die Skills, weil mittlerweile ist es auch so, man kann ziemlich alles rausfinden. Wenn man clever ist, dann nutzt man ChatGPT, andere AI-Produkte, man recherchiert und man kann da ziemlich schnell halt die Informationen zusammenbekommen, die man braucht, fachlich, Aber deine Persönlichkeit, das kann man nicht outsourcen und das ist, was man so mit einbringen soll. Ich bin lernfähig, ich bin begeistert. Spaß an Menschen, Spaß an Technologie. Arbeite unheimlich gerne im Team. Ich lerne sehr gerne von anderen und so weiter. Das sind so die Keywords, die Buzzwords, die man unbedingt irgendwie platzieren muss.
Es ist sehr lustig, dass du das sagst, weil wir sagen das auch immer, dass man halt diese Neugierde, diese, wie du schon sagst, Lernbereitschaft, dass man halt vielleicht auch mal eine extra Meile geht, um sozusagen sich was Neues beizubringen, dass man das halt darstellt. Das geben wir auch immer auch als Tipps, dass man auch wirklich so offen damit umgeht, so hey, ich stehe noch am Anfang, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich begeistere mich für das Thema und auch so die Motivation, warum man halt das dann machen möchte, darstellt. Sehr spannend, dass du das auch als Tipps weitergibst. Sehr, sehr gut. Gibt es vielleicht noch andere Skills sozusagen, also die dir so geholfen haben? Also ist es deine Kommunikationsfähigkeit? Ist es, wie du schon sagst, deine Breite an Themen, die du mitbringst? Also du bist ja dann ja auch eher, würde ich mal sagen, Generalist als Spezialistin. Was sind da so für Skills, die dir so geholfen haben in deiner Zeit?
Ich habe ein paar, die ich so richtig durchgedacht habe, damit die dir auch gut erklären kann. Und du hast gerade Kommunikation gesagt. Ich hatte da eine Schwäche am Anfang meiner Karriere, und zwar Unsicherheit. Und immer wenn ich was gesagt habe, wurde ich unsicher, haben mich gut ausgedrückt, haben alle das verstanden. Ich sag's nochmal in andere Worte. Bis ein Manager, ein sehr guter Manager damals, hat zu mir gesagt, ist dir bewusst, dass du immer alles dreimal sagst in verschiedene Formulationen? Ja, nee, warum? Ja, weil ich unsicher war, dass ich das verständlich ausgedrückt habe. Und daran habe ich so hart gearbeitet, weil labern kann ich, ja. Aber ich will ja nicht Leute zutexten und langweilen. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwas sage, dann versuche ich es immer sehr kurz zu halten. Ich sag's, ich warne sogar vor, hey, ich gebe dir einen super kurzen Umriss und dann doppelklickst du das, was du mehr wissen willst. Ja? Oder sage einfach so, hier ist es, so sind wir, es ist blau und wir machen das in Mai. Ja? Und da ist oft so dieses Bedürfnis, alle die eigenen Informationen, was wir haben, ja, weil dies und ja, weil das. Nein, wenn jemand mehr wissen will, die werden schon fragen. Und zwar zu lernen, das zu sagen, was andere hören müssen oder wissen sollten und nicht, was du sagen willst.
Mhm. Ja, sehr spannend.
Sehr spannend, weil wir wollen immer so sehr tief und wir wissen so viel. Und was für mich als Fachperson sehr wichtig ist, sind ja die Details und die ganzen Timelines und die ganzen Kosten und die ganzen Entscheidungen und so. Und jemand, der vielleicht Senior ist, will nur wissen, wann, wo, wie, warum, was kostet, was sind die Blocker, wie kann ich helfen? Ja. Und das kann man in 30 Sekunden tatsächlich auch so rausrattern, sich vorbereiten, was sind die W-Worte, was, wo, wie, wer, wann, wie viel, warum oder whatever. Und wenn du das sehr kurz hast, ja, dann kriegt man einen Ruf, dass man sehr gut ist in Kommunikation. Und das ist bei mir zum Beispiel sehr karrierefördernd gewesen, weil jetzt heißt es immer, wichtige Meetings, Vice President, USA, lass Anna zuletzt gehen, sie kann das auch in 45 Sekunden. Weil jede überzieht und ich so, ich überziehe nie, habe ich 10 Minuten, mache ich 7 Minuten und ich auf der Sekunde, ja. Und das klingt vielleicht super einfach, aber man kann zum Beispiel so eine Hausaufgabe aufhören, dieses Wort zu sagen, hier kommt's, ja, alle probieren, aber jetzt nie weil oder auf Englisch because. Wir sollten in den Park gehen und wir sollten uns da hinten links setzen, ja. Oder wir sollten diese Software einführen, weil da ist whatever so. Wenn ich dann weil in so einen Satz sage, dann fange ich an zu erklären, warum. Weil wir haben dies und jenes und bla bla bla. Also man zieht es in die Länge. Sprich, wenn man versucht, eine Entscheidung zu vermitteln, dann ist es ja okay, dass man was entschieden hat. Ja, die eigene Unsicherheit ist ja was, das zutreibt, dass ich versuche zu erklären, warum ich denke, dass man so machen sollte. Und indem man versucht, das Wort weil oder because, je nach Sprache, nicht zu sagen, sondern nur, wenn jemand fragt, ja, warum sollten wir es machen? Weil ich denke das. Aber das ist dann in 9 Fälle von 10 nicht notwendig. Das ist eine ganz spannende Übung.
Ja, also ich finde es auch total spannend, dass du das sagst, weil diese ganzen Begründungen bieten ja auch immer dann so Angriffspunkte, ne? Also dass man halt dagegen argumentieren kann und sagen kann, warum will ich Microsoft nutzen zum Beispiel und nicht Slack jetzt als Beispiel, dann gibt es ja da immer gleich die Argumentation, weil man findet ja für alles wahrscheinlich für und wieder. Und jeder hat so seine persönlichen Präferenzen. Deswegen sehr, sehr spannender Tipp. Muss ich auch mal drauf achten, ob ich das viel mache. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Funktioniert auch in alle, also nicht nur im professionellen Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld tatsächlich. Und vor allem ist es so, wenn ich was sage oder meine, das baut das eigene Selbstbewusstsein auf. Das ist das Wichtigste. Ja. Also finde ich, dass man einfach so, ja, man ist unsicher am Anfang, aber wenn man eine Meinung ist oder eine Entscheidung trifft, und das ist, wenn es um Leadership geht, das Wichtigste, was man tun können muss, ist Entscheidungen treffen. Mhm. Ich hatte tatsächlich einen Manager mal, der hatte Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Er hatte, das war so diese Endgültigkeit. Man sagt so, machen wir's, ja. Und das ist ja, was man braucht im Business. Ja, wollen wir nicht vielleicht eine Woche drüber schlafen oder mit noch ein paar Leuten und sein ganzes Team so, nein, wir machen es jetzt, wir legen los. Ja, aber vielleicht wollen wir doch, nein. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist für Führungskräfte, Entscheidungen zu treffen und Selbstsicherheit zu zeigen. Und jetzt für junge Zuhörerinnen hier, das Spannende ist, du kriegst deine nächste Promotion oder den nächsten super coolen Job nicht, indem du deinen Job machst und richtig gut machst, sondern indem du so man sagt, Leadership, demonstrate Leadership. Mhm. Dass du zeigst, dass du viel mehr drauf hast, ja. Und da gibt es gewisse Sachen, die einfach wichtig sind und sagt, boah, die benimmt sich wie ein Leader, wie ein Chef, wie ein Manager. Die sollte dahin entwickelt werden, weil sie ja schon einiges schon zeigt, was man mitbringen muss. Und da ist unter anderem so knackige Kommunikation, Entscheidungen treffen und sich selber einfach so bewusst sein, was ist mein Brand und zuhören, würde ich sagen. Das sind so die wichtigen Sachen. Aber nicht einfach meinen Job super gut machen.
Voll spannend, dass du das erzählst. Also ich kann das auch irgendwie, ich habe ja auch ein duales Studium gemacht und bin dann danach sozusagen ja in meinen ersten Vollzeitjob gerutscht und war am Anfang so ein Ein-Frau-Team quasi, also war alleine in meinem Team. Und ich habe dann auch für mich halt ein Team aufgebaut. So, und das war dann auch so meine Leadership-Erfahrung, dass ich halt gesagt habe, ich kann den Job auch nicht mehr alleine machen, weil es so viel ist. So, und dann habe ich ganz klar gesagt, ich brauche die und die Leute. Das war für mich auch so diese Leadership-Erfahrung und Entscheidungen treffen und zu sagen, so alleine geht's nicht mehr. Es ist einfach zu viel. Wenn wir das gut machen wollen, dann brauchen wir die Leute. Genau, also voll, voll interessant, dass du das so sagst. Und das sind ja auch sehr, sehr konkrete Tipps. Das finde ich sehr schön, die man mal mitnehmen kann und mal überlegen kann, wie man die auch zeigen kann. Vielleicht auch da, wenn du heute nochmal neu starten könntest, nochmal grüne Wiese, was würdest du machen? Was wäre so dein Bereich? Oder würdest du alles nochmal genauso machen?
Oh, gefährliche Frage. Ich habe so ein Nebenfach, ein Nebenhobby, wo ich jeder zutexte, und die es hören dabei auch noch nicht. Aber klar, also ich habe eine schöne Karriere, viel Spaß gehabt, tolle Menschen kennengelernt und viele Sachen machen dürfen. Das ist wirklich ein Privileg, das machen zu dürfen für die Firma, wo ich bin. Das ist eine wirklich sehr gute Firma. Und würde ich alles neu machen? Wahrscheinlich würde ich es so machen, aber wenn ich eine Alternative Timeline hätte, also eine andere Dimension, ich habe gerade Umbrella Academy geschaut, stehe voll auf Zeitreisen und Multiple Universes und Science Fiction. Mein so Nebenfach ist Biohacking und Biochemie und Ernährung und so wie der Körper funktioniert. Und da hätte ich wahrscheinlich so was der Richtung gemacht. Und Gesundheit und auch mentale Gesundheit ist auch super wichtig für mich und deswegen auch für die Menschen um mich herum. Und da bringe ich mich in der Firma auch sehr viel ein. Wir haben demnächst so ein Mental Health Day, da werde ich einen Panel moderieren und wir haben verschiedene Themen und ich bin daran gerade dabei, das gesunde Frühstück da halt so abzusprechen. Also man kann sie auch, wenn man in einer Firma etabliert ist, um das abzuschließen, man kann sich ja auch auf viele Ebenen reinbringen, um den Arbeitsplatz auch so multidimensional wirklich schön zu machen und nicht nur, ich mache meinen Job und nichts mehr. Aber das ist jedem überlassen, wie er das dann tatsächlich macht und wie man sich einbringen will.
Ja, es war voll schön sozusagen, seine Leidenschaftsthemen. Das ist ja bei uns bei IT-Girls so ein bisschen auch dieses ganze Thema Female Empowerment. Das ist irgendwie auch so ein Zeiteffekt quasi, den wir damit verwirklichen können, was wir halt mit IT-Girls machen und was wir halt, ja, natürlich trotzdem haben wir ja natürlich ganz klassische Aufgaben wie E-Mails schreiben, Webseite pflegen etc. Aber dieses Female Empowerment ist halt so unser Thema, was wir damit verwirklichen. Und ich tatsächlich auch, wenn ich nochmal quasi neu anfangen könnte, nochmal jetzt nach im Abi wäre. Ich finde halt Bioinformatik auch super spannend. Also dieses ganze Thema auch Genetik und so, also tolle Themen. Also das würde ich zum Beispiel, also ich bin jetzt auch bald fertig mit meinem Master und wenn ich da irgendwie eine Firma finden würde, die sozusagen dieses ganze Thema Bioinformatik, Genetik, finde ich super spannend für mich persönlich.
Oh, da bin ich bei dir. Epigenetik alleine da, also ja. was der Körper mit der Genetic Expression und so weiter. Und hier zurück zu unserem so Kernthema AI. Hier sieht man ja auch, dass gerade AI viel mehr, also jetzt helfen kann, ja. Weil gerade in der Forschung, in Science, Umweltschutz und Gesundheit für die Menschen und Genetik und so weiter sind sehr große Daten, die man da durchforsten muss. Und es kommt neue Erkenntnisse alleine, weil man durch ein AI jetzt auch das von einer ganz anderen Perspektive. Von daher, ja. Das kommt alles da schön zusammen.
Sehr spannender Bereich auf jeden Fall. Ja, liebe Anna, wir wären soweit am Ende. Es sei denn, du hast noch irgendetwas, was du loswerden willst an mich, an unsere Zuhörerinnen, an Tipps, an Tricks, die du noch mitgeben würdest.
Ja, ich habe da was. Und zwar danke für alles, was ihr tut. Es ist eine Ehre, hier sprechen zu dürfen. Hat super Spaß gemacht. Man kann gerne mit mir auf LinkedIn connecten, weil ich poste ja tut alle diese Themen auch einiges. Aber mein herzliches Dank, dass du tatsächlich nebenbei genau dieses Thema so angenommen hast für alle diese Girls. Weil als ich damals, und das ist so ich habe ja gesagt, 92 kam ich in der IT-Branche, da gab es ja nicht wirklich Vorbilder. Es gab keine Podcasts, kein Wikipedia, kein Internet, kein mehr. Ich musste selber ganz mühsam irgendwie alles zusammenkratzen. Mhm. Und wenn ich da ein Buch kaufen wollte, dann gab es auch keinen großen Buchhandel online, sondern ich musste reinfahren nach München, nach Hugendubel. Und was wir brauchen, das ist diese Formate, wo man Vorbilder da sieht. Und da sind alle, die heute zuhören, haben das Glück, in eine Welt zu leben, wo das at your fingertips ist und nicht so mühsam. Ich hatte das alles nicht und das ist der Grund, warum ich das so gerne mache. Und deswegen, da ich einfach danke für euer Format.
Ja, sehr, sehr gerne und sehr vielen Dank auch an dich, dass du an deinen Erfahrungen, an deinen Tipps uns hast teilhaben lassen. Es war sehr inspirierend auch für mich. Also ich werde das auf jeden Fall mit den Begründungen und mit dem Weil mal ausprobieren, wie häufig ich das streichen kann aus meinem Wortgebrauch. Das war ja schon mal ein spannender Einblick, aber da es ja bei uns darum geht, euch möglichst viele verschiedene Wege in die IT zu zeigen, hat Xisa jetzt noch den Beruf der Woche für euch.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du bist fasziniert von künstlicher Intelligenz und Machine Learning? Du hast einen starken Hintergrund in Mathematik und Informatik? Du möchtest an der Spitze der technologischen Entwicklung arbeiten? Dann ist der Job der AI Research Scientist genau richtig für dich. AI Research Scientists sind Expertinnen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Du erforschst neue Methoden und Algorithmen, entwickelst innovative KI-Lösungen und arbeitest an Projekten, die die Zukunft der Technologie gestalten. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du beginnst mit der Literaturrecherche, um aktuelle Trends zu verstehen, entwickelst und testest Algorithmen und präsentierst deine Ergebnisse in Team-Meetings. Die Zukunft in diesem Bereich umfasst die Entwicklung von fortschrittlichen KI-Systemen, die Lösung komplexer Probleme in der Medizin und die Schaffung von Machine Learnings, die unsere Arbeitsweise revolutionieren. Falls du Fragen hast, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Und das war auch schon die erste Folge unseres Podcasts IT Girls Talk. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, euch auf eurer Reise in die Tech-Welt zu begleiten. Freut euch in den nächsten Wochen auf noch mehr spannende Geschichten und wertvolle Einblicke in die Tech-Welt. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und zu teilen. Jedes Teilen, jede Bewertung hilft uns, die IT Girls Community wachsen zu lassen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis nächste Woche.